Herzlich willkommen zum Gamer WG Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 128 angelangt. Das Thema dieses Mal Forza 4. Und mit mir dabei ist der Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo Andreas. Hallo liebe Hörer.
Ja, heute nur wieder zu zweit. Beim letzten Mal waren wir zu dritt, auch wieder mit dem Griechen dabei. Aber diesmal, ja, sieht's wieder ein bisschen verlassener hier aus. Aber egal, wir schaffen das. Auch wenn ich nicht ganz fit bin und ein bisschen schwächel, aber ich denke, ein Podcast kriegen wir immer noch gestemmt. Das ist doch mittlerweile Routine bei uns.
Das sollte gut gehen, zumal eben nicht alle bei uns in der GamerWG Benzin im Blut haben, aber bei uns beiden ist es auf jeden Fall gegeben. Die eine oder andere Runde sind wir sogar schon zusammengefahren. Ja.
Tja, das heutige Thema habe ich ja schon gesagt, Forza. Ich muss sagen, ich habe Forza 1 bis 3 nicht gespielt. Das, was dem nahe kommt, denke ich mal, ist noch Project Gotham Racing, wo ich den dritten Teil gespielt habe, weil es ja auch so, sag mal, so einer der Starttitel von der Xbox 360 war, was natürlich gerade durch Grafik geglänzt hat. Was man, denke ich, auch über Forza 4 sagen kann, dass es natürlich grafisch natürlich erstmal ansprechend natürlich ist. Jetzt die Frage, kannst du uns überhaupt was erzählen zu den ersten Forza-Teilen?
Ja, also ich habe Forza 1, 3 und jetzt natürlich den aktuellen 4 gespielt. 2 habe ich ausgelassen, weil ich da zwischendurch mal ein bisschen zu viel davon hatte. Aber ich sag mal, gestartet ist das Ganze ja noch auf der Xbox 1, damals als Gegenpol zu Gran Turismo. Und auf der Xbox erstmal vielleicht so als... ja, als fünftes Rad am Wagen auch, weil Project Gotham hast du ja gerade schon erwähnt und das genau. War ja eigentlich so der Platzhirsch auf der Xbox. Das war ja eigentlich das Spiel, was zuerst von Microsoft als das Rennspiel der Konsole irgendwie gepusht worden ist. Und ja, und dieser Wechsel hin zu Forza bis hin zum Einstellen der Project Gotham-Serie war dann doch noch ein längerer Weg, zumindest halt in Jahren. Und ja, so war der erste Teil damals erstmal, würde ich sagen, ein grundsolides, gutes, ernstes Rennspiel. Hat mir aber damals erstmal vergleichsweise weniger gut gefallen als Project Gotham, wobei das, sag ich mal, eine andere Sache ist, weil man die Spiele ja eigentlich gar nicht vergleichen kann. Project Gotham ist ja, ich sag mal, ein ernster Funracer, so würde ich es zumindest betiteln, und Forza ist dann ja doch eher eben halt eine Vollblutsimulation. Mhm. Ja, und der erste Teil damals war auf jeden Fall... rein vom Handwerklichen ja auch recht gut gelungen, lief aber, glaube ich, noch mit 30 Bildern pro Sekunde, also nicht so wie der aktuelle mit 60, hat man im Spiel aber jetzt, fand ich jetzt auch nicht so grundsätzlich negativ angemerkt. Was ich an der Optik damals so ein bisschen auszusetzen hatte beim ersten Teil, war auf jeden Fall, dass das Bild insgesamt sehr dunkel wirkte. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Irgendwie so die ganzen Autos haben da immer so ein bisschen die Farben verschluckt. Aber trotzdem war schon eine große Palette an Fahrzeugen mit dabei und so Features wie die eingeblendete Ideallinie und so, meine ich, gab es damals im ersten Teil auch schon. War mir nämlich direkt positiv aufgefallen, im Gegensatz zu Project Gotham Racing, wo man sich das immer merken musste.
Stimmt. Ja, ich hatte gerade überlegt, bei Project Gotham Racing kann sein, das ist gar nicht so was wie mit der Linie direkt gab, mm-mm. Ne?
Bei Project Gotham hatten die ja in den Kurven diese furchtbaren gelben Pfeile, die quasi in die Richtung deuteten, wo man langfahren muss. Ja. Und ich habe da irgendwie so einen Knick in der Optik. Ich habe die gesehen und konnte die nicht deuten, ob ich links oder rechts fahren muss. Das war immer dasselbe. Irgendwie fünf war nicht kompatibel mit meinen Augen.
Das stimmt, das ist mir hin und wieder auch passiert. Dann bin ich dann lieber hingegangen und ich meine, also zumindest beim dritten Teil mich noch daran erinnern zu können, dass es auf jeden Fall so eine kleine Karte gab, worauf du ja den Streckenverlauf sehen konntest. Dann habe ich mich lieber dann an so einem Hilfsmittel orientiert, als an den Pfeilen, weil die haben mich manchmal etwas in die Irre geführt.
Ja, gut, beim dritten Teil ging es schon, der war dann ja auch auf der Xbox 360, aber gerade Teil 1 und 2 von Gotham Racer, die waren ja damals auf der ersten Xbox und dann eben auch in der, sag ich mal, relativ geringen Fernsehauflösung auf einem nicht auf hochauflösenden Fernseher, das hat mir da immer den Rest gegeben. Aber gut, da musste man die Strecken auswendig lernen. Übrigens eine Sache, da vielleicht auch schon mal vorwegzugreifen, die dank Ideallinie mittlerweile bei mir gar nicht mehr der Fall ist irgendwie. Klar, irgendwann hat man die Strecken trotzdem so ein bisschen intus, aber so richtig auswendig lerne ich die Strecken mittlerweile nicht mehr. Ich verlasse mich da voll immer auf die Ideallinie und fahre eigentlich permanent immer nur noch dieser Linie hinterher. Hast du das auch so?
Ich sag mal so, ich starte gerne mit der Linie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Forza tatsächlich spiele, dann macht es ja schon irgendwie Sinn, so eine Ideallinie zu haben, weil man kann ja doch recht schnell von der Strecke abkommen. Und wenn man dann mal im Gras landet, dann ist es sehr schnell vorbei, weil du verlierst sehr viel an Geschwindigkeit, alle ziehen an dir vorbei und ja, dann ist da drin meist dann auch Geschichte. Das heißt, so eine Ideallinie zu haben, ist gerade für den Einstieg sehr, sehr angenehm. Aber ich bin bei Forza 4 dann jetzt auch hingegangen und hab's dann reduziert auf die Ideallinie, dass ich die nur in den Kurven angezeigt bekomme, dass er dann mich halt warnt, wenn ich zu schnell bin und dann eine Verfärbung. Also ich habe es praktisch nur noch in den Kurven drin, damit ich halt da jetzt nicht rausfliege, aber
Ja.
sonst möchte ich es nicht so gerne haben, was einfach daran liegt, weil es ist so ein bisschen störend, das immer im Bild drin zu haben. Und für die Kurvenfahrten reicht es mir dann mittlerweile auch.
Ja, das stimmt. An sich reicht das da. Müsste ich mal irgendwann reduzieren.
Also es ist schön, dass man das ja so in Schritten runterstellen kann. Es gibt nicht nur an, aus, sondern kannst auch sagen, ja, in den Kurven reicht mir. Und dann, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall positiv dann schon mal sagen kann.
Ja, jetzt muss ich scharf überlegen, der zweite Forza-Teil, den ich dann eben nicht gespielt habe, ich glaube, der war sogar auch noch auf der alten Xbox, oder? War das einer der ersten Renntitel für die neue? Weißt du das?
Das wollte ich eigentlich gerade dich fragen. Ich hatte gehofft, du wüsstest das, ob
Dann.
Forza 3 jetzt der, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, erste war oder dann halt Forza 2. Ich weiß nicht genau, man kann ja mal
Auf der
kurz.
360. Das Internet war schnell und hat mein Gedächtnis aufgefrischt. Okay, dann war das
Ja.
tatsächlich so mit einer der ersten großen Renntitel auf der 360, aber kann ich halt nicht viel zu sagen, weil ich den nicht gespielt habe und du auch nicht. Was ich wiederum ausreichend gespielt habe, war eigentlich Forza 3. Das ist, würde ich schon sagen, auch ein Rennspiel, was einen rundum zufriedenstellt. Die Grafik war super, wenn auch die Automodelle nicht ganz so hochauflösend waren wie bei Gran Turismo 5. Also rein von der Polygonzahl und ansonsten vom Umfang her, vom Online-Modus, von der Streckenvielfalt her schon ein echtes Schwergewicht, kann man nicht anders sagen.
Ja, ich hatte auf jeden Fall gesehen, von Forza 3 wird ja recht günstig so eine Complete Edition oder Ultimate, ich weiß nicht, wie sie genau
Ja,
betitelt ist,
Ultimate.
vertrieben, wo dann auch noch alle möglichen Ergänzungen, DLCs und sowas dabei liegen. Ich denke, für Sparfüchse natürlich auch eine interessante Sache, wenn, weil ich glaube jetzt nicht, also so wie ich es rausgehört habe, ist der Unterschied von 3 zu 4 jetzt nicht zu groß, also von daher.
Ja, die Unterschiede sind nicht gewaltig. Trotzdem ist es halt so, dass ja insbesondere auch die Spielerschaft von einem Spiel zum nächsten Spiel wechselt. Und wenn man gerne Online-Rennen fährt, ist, glaube ich, die
Ja,
Ultimate
klar.
Edition sicherlich der falsche Kauf. Wenn man gerne einfach nur so für sich fahren möchte, ist das okay. Das Spiel selber war ja damals, also der dritte Teil, so quasi der Gegenpol zum aktuellen Gran Turismo. Und ist ja von der Presse auch, sage ich mal, eigentlich nur minimal schlechter bewertet worden und diese feinen Unterschiede waren dann teilweise halt dem Umfang geschuldet, dass einfach bei Gran Turismo dann anstatt 500 Autos ja 1000 Autos mit dabei liegen, so grob, und dass gerade bei Gran Turismo dann auch die Premium-Automodelle dann doch noch etwas hochauflösender waren.
Wobei man sagen muss, also so eine enorme Autozahl, also irgendwann, weiß nicht, da finde ich es einfach nur noch übertrieben. Jetzt schon bei Forza 4, wenn es dann da heißt, du hast über 500 Autos und wenn ich dann in den Autoshop reingehe, also da noch eine Entscheidung zu fällen, wo ich jetzt mich genau reinsetzen möchte, ist dann doch schon irgendwie schwierig.
Ja, das ist wohl vollkommen richtig, denn letzten Endes die 1000 Autos werden wahrscheinlich eh die wenigsten sehen bei Gran
Ja.
Turismo. Der Online-Modus ist sicher, sag ich mal, somit auch Teil des Herzstücks des Spiels und der läuft nun mal über Xbox Live wirklich ganz hervorragend. Zumal jetzt mit dem vierten Teil alle Automodelle sogar quasi Premium-Modelle sind. wenn man bei dem Begriff bleiben möchte. Und die sehen einfach schick aus. Das Spiel hat ja sogar einen sogenannten Auto-Vista-Modus. Das könnte man auch als Autogarage betiteln, wo man einfach sich die Autos mal so im Detail anschauen kann. Man kann sich reinsetzen. Man kriegt Infos zu den Autos von professionellen Sprechern mitgeteilt. Und das macht einfach Laune, die Autos, die einem gefallen, auf die Art und Weise mal zu erkunden. Wobei in dem Auto-Vista-Modus nur ein Bruchteil wiederum von den 500 Autos drin ist. Ich schätze mal so um die 30 oder so, oder?
Ja, ist noch eine überschaubare Zahl, aber ich finde den Auto-Vista-Modus eine sehr schöne Neuerung. Soweit ich das herausgehört habe, gab es das beim dritten Teil nicht. Das ist jetzt mit dem vierten gekommen. Und es macht auch sehr viel Spaß, so ums Auto herumzugehen, sich dann Elemente dann halt erklären zu lassen, dann die Motorhaube aufzumachen, dann sich vom Sprecher was zum Motor erklären zu lassen, dann einzusteigen, mal kurz aufs Gas zu drücken. Sehr detailverliebt gemacht und also mit wirklich enorm hohem Detailgrad. Also jedes einzelne kleine Schalterchen oder Beschriftung kann man da dann wiederfinden. Macht einen Heiden Spaß und dann noch dieses schöne Easter Egg, wenn man... Man muss dann, um die Autos sich anzugucken, im Auto-Vista-Modus muss man eine kleine Challenge mit dem Auto machen, schafft man aber in der Regel problemlos. Hat man dann alle Autos im Auto-Vista-Modus freigeschaltet, dann kriegt man dann noch von Halo diesen Jeep, den Warthog, dann, den man sich dann angucken kann.
Das erklärt auch, warum ich den noch nicht gefunden habe, weil ich nämlich noch nicht alle freigefahren habe.
Nee, das war das erste Ding, was ich nachgeguckt hatte im Internet, wie man den kriegt. Und da stand dann, ja, man muss halt alle im Auto-Vista-Modus freischalten. Weil ich hatte mich vorher im Auto-Vista-Modus natürlich nur auf die Autos begrenzt, die ich mir wirklich angucken wollte. Dann habe ich gesehen, oh ja, aber du willst das ja sehen. Also habe ich schnell alles gemacht im Auto-Vista-Modus, damit ich mir den dann angucken kann. Und das ist natürlich wunderschön. Also wenn man gerade auch ein bisschen was für Halo erübrigen kann, dann auch noch kleine Anekdoten und Geschichten aus dem Halo-Universum dann dazu zu hören und dann da einzusteigen und so, das ist natürlich dann ein besonderer Reiz und das kann man sich natürlich dann auch erlauben. Es sind ja nun mal beides Microsoft-exklusive Sachen, also für Xbox-exklusive Sachen, dann harmonisiert das natürlich.
Klar, wobei ich glaube, großer Wermutstropfen ist ja, dass man den nicht online fahren kann, oder?
Nee, also er ist wirklich nur im Auto-Vista-Modus zum Angucken. Es gibt dazu jetzt auch keine Challenge oder sonstiges, also fahren kann man damit nicht. Wobei ja noch offen ist. Ich meine, man könnte immer noch ein DLC irgendwann vielleicht sogar mal nachliefern, wo man den fahren kann. Vielleicht sogar dann irgendwann so als Werbung, um Halo 4 oder sowas anzukündigen, sagt man, hier lad dir vorher noch den DLC runter, dann darfst du ein bisschen im Warthog rumspielen, dann kriegst du noch ein besonderes Ding dann freigeschaltet für Halo 4 oder so. Da kann man mit Sicherheit einen netten Werbegag machen oder so. Ich denke, sowas werden die sich nicht durch Lappen gehen lassen unbedingt.
Ja, trotzdem bin ich da etwas enttäuscht, weil irgendwie im Vorfeld der Wagen doch stark beworben worden ist, so nach dem Motto, ja, hey, wir haben zwar schon keine vernünftigen Porsches im Spiel, aber hey, wir haben den Warthog. Und da hatte ich mir zumindest so als Funmobil erhofft, den dann auch mal auf den normalen Strecken fahren zu können, aber scheinbar wollte man dem Spiel erstmal dann diesen seriösen Anstrich belassen und keine Funmobile da reinzubauen, wobei ich das generell überhaupt sehr witzig fände. Lizenzautos, sagen wir mal sowas wie das Ecto 1 von Ghostbusters oder ein Batmobil oder eben
ja,
so ein Warthog.
Das ist ein Gedanke, der ging mir letztens auch durch den Kopf, vor allen Dingen auch mit dem Warthog, warum nicht dann solche Sachen wie Batmobil und sowas dann halt auch einbauen. Einerseits im Auto-Vista-Modus ist das natürlich eine richtig geile Sache, sich dann sowas im Detail angucken zu können. Auch jetzt in Verbindung mit Arkham City hätte man bestimmt eine nette Aktion machen können.
Ja.
Und dann vielleicht sogar noch eine kleine Strecke zu haben, die so ein bisschen dann an Setting angelehnt ist, wo man ein bisschen damit rumfahren kann. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight und natürlich auch irgendwas, womit man sich dann zur Konkurrenz oder zu einem Gran Turismo dann noch wieder ein bisschen abheben kann.
Ja, wie gesagt, das darf sich jetzt nicht vermischen. Ich glaube, viele Leute mögen das auch nicht und das wäre dann für die wiederum ein Minuspunkt, aber wenn man das vielleicht per DLC nachreichen würde, mal so 10 bekannte, sag mal, Fantasieautos, doch, finde ich cool. Und wenn man dann quasi mit den Wagen untereinander sich messen kann oder eben dann Rennen, wo dann jeder sein Ecto 1 irgendwie sich nochmal individuell anmalen kann. Man hat ja eine enorme Farbpalette auch in dem Spiel für die Autos, wo man sehr viel individualisieren kann, bis hin zu diesen Vinyls, die man dann ja sogar selber kreieren kann zum Aufdrucken auf die Autos.
Ja, habe ich mir nur kurz mal angeguckt. Also das Anmalen, also die Lackierung ändern mache ich halt schon öfters. Aber dann habe ich mal kurz geguckt, was man an Vinyls auswählen kann und draufklatschen kann und Positionen und Größe bestimmen und mehrere Schichten. Und da dachte ich mir irgendwann so, ach du Scheiße, du kannst echt Stunden verbringen, an einem Auto dann halt rumzuschrauben. Was natürlich jetzt grundsätzlich für Leute, die daran richtig Spaß, Interesse haben, natürlich nichts Schlechtes ist. Also die können sich da echt austoben ohne Ende. Da gibt's ja auch so einen kleinen Shop, wo man dann auch Kreationen von anderen dann auch erwerben kann oder seine eigene Kreation reinstellen kann.
Ja gut, ich glaube, das Spiel ist sowieso so eine Art Umfangswunder. Also wer wirklich auf Autos steht, der braucht ähnlich wie Leute, die sich jetzt Battlefield als Shooter geholt haben oder Call of Duty, dann im Autobereich an sich auch nichts anderes. Also ich habe jetzt schon circa 17 oder 18 Stunden gespielt und bin jetzt so weit, dass ich quasi den Karrieremodus abgeschlossen habe, der in der Fachpresse auch häufig als Kernstück des Spiels betitelt wird, aber selbst wenn man den durch hat und dann auch Level 50 erreicht hat, ist man ja fernab davon, das Spiel auch nur annähernd durchgespielt zu haben. Da gibt es so eine Prozentwertung, da hast du, glaube ich, eben auch in der Vorbesprechung schon mal drauf geguckt. Da hat man
Ja,
dann
genau.
5 oder 6% bis dahin erreicht und das fürs quasi Durchspielen der Karriere, denn neben dem Karrieremodus gibt es ja dann auch noch den Rivalenmodus, wo wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen sollten. Man kann online fahren. Es gibt Einzelrennen mit so einem Terminkalender, habe ich gerade den Namen vergessen, von dem Menüpunkt im Spiel. Man kann quasi Vinyls machen, es gibt ja diesen Automarkt. Also es ist einfach ja, Material ohne Ende, was einem das Spiel da liefert.
Ich habe gerade mal geschaut, ich hatte mir das eben rausgeschrieben, deswegen hatte ich nochmal kurz die Konsole angemacht. Also ich habe etwa 18 Stunden gespielt, wenn man das aufsummiert. Es wird dann aufgeschlüsselt auch noch, in wie viel Zeit hast du in den Menüs verbracht, wie viel Zeit hast du wirklich gefahren. Ich habe es jetzt mal in etwa zusammengerechnet und laut Prozentanzeige habe ich in diesen 18 Stunden halt 4,9% geschafft. Da kann man natürlich entsprechend hochrechnen, wie viel Zeit man da reinstecken kann. Vom Level her bin ich fast am Maximum, da bin ich bei 45 von 50. Die Karriere ist bald durchgespielt. Aber was du gerade angesprochen hast, es gibt dann halt noch diesen Eventkalender, wo ich jedes Rennen, was es im Spiel gibt, dann halt auch noch einzeln auswählen kann. Wenn man die Karriere durchmacht, stößt man zwangsläufig auch auf diese Rennen. Das heißt, im Eventkalender sind schon ein paar Häkchen drin, obwohl ich die halt noch nicht separat ausgewählt habe, aber durch die Karriere sind halt schon ein paar geschafft. Aber da könnte man sich halt noch über Monate dann damit beschäftigen, da dann noch weiterhin Geld zu verdienen, sich noch weitere Autos zu kaufen.
Ja, das ist ja
Da
sogar
fällt mir
wichtig,
nämlich.
ne? Weil du wirst ja quasi im Karrieremodus auch nur einen Bruchteil von den 500 Autos bekommen. Du musst ja für die teuren Autos nachher noch andere Geldquellen anzapfen.
Ja, und da wollte ich gerade noch einen schönen Punkt hinaus. Mit jedem Levelaufstieg darf man sich aus einer gewissen Anzahl an Autos ja immer noch so eins aussuchen, so als Geschenk dann halt für den Levelaufstieg. Was eine nette Geschichte ist. Vor allen Dingen, dass man sich das dann aussuchen kann, dass das Spiel nicht einfach sagt, hier, du kriegst das, sondern es sagt dir, ich habe hier eine Auswahl für dich, such dir dein, ja, sag mal, Auto aus, was du dann halt dann etwas
Ja,
bevorzugst.
das war auch nicht immer so. Das war bei den älteren Teilen nämlich anders. Da bekam man einfach eins aufs Auge gedrückt.
Ja, habe ich auch gehört, deswegen wollte ich das auch nochmal hinausstellen und das finde ich eine sehr schöne Sache. Aber zum Thema Umfangmonster, es gibt einen Punkt, da bin ich bei Forza 4 etwas kritischer. Und zwar ist das so ein bisschen die Streckenanzahl. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, ich mag eigentlich lieber Spiele, sowas, was mir in der letzten Zeit eher dann entgegengekommen ist, ist Blur, was dann von den Streckendesign her ein bisschen fantasievoller ist, jetzt nicht unbedingt an realen Vorbildern angelehnt ist. Manche Strecken sonst wie bei Forza 4 dann nach einer Zeit dann halt eher als langweilig empfinde. Und zwar dann mich an den Autos und an der Autoauswahl in allem total erfreue, aber die Strecken auf Dauer, finde ich, zieht sich das dann für mich ein bisschen. Das ist so ein Wermutstropfen, aber muss man auch von vornherein sagen, das ist nicht unbedingt jetzt das Lieblings-Rennspiel-Genre, wenn ich das jetzt auch noch untergliedern möchte, was ich habe. Aber das ist so ein Punkt, der gefällt mir nicht ganz so gut.
Ja, kann ich quasi unterstreichen, sehe ich genauso. Also mein Lieblingsrennspiel war Project Gotham eigentlich. Ich mochte es total gerne, diese einzelnen Stadtparcours zu haben, die den originalen Städten nachempfunden waren. Und ich hätte mir für Forza, jetzt wo es auch Project Gotham ja quasi offiziell nicht mehr gibt, irgendwie gewünscht, da zumindest mal eine Stadt reinzunehmen. Jetzt, da, klar, ein Forza ist ein Forza, das ist ein Spiel, was eher auf Rennen Kursen zu Hause ist, aber mal eine Stadt hätte man für meinen Geschmack damit reinpacken können. Warum
Ja,
man
ja.
sowas gar nicht macht, weiß ich nicht. Also die meisten Kurse sind ja echt Fantasiekurse, mischen sich so ein bisschen darunter. Das ist einmal dieser europäische Stadtkurs, ich weiß nicht, ich glaube in Italien liegt der, und dann dieser Maple Leaf Kurs in USA. Das sind auf jeden Fall Fantasiekurse, aber so die meisten anderen Strecken sind echte Strecken. Und da sind auch wirklich tolle bei. Also ich liebe den Indianapolis-Ring, diesen Hochgeschwindigkeitsring, den finde ich toll. Der Nürburgring hat für mich noch nie besser ausgesehen in irgendeinem anderen Rennspiel. Es ist wieder Wahnsinn, was die da nochmal oben drauf gelegt haben. Rein von der Optik her. Die Strecke war ja schon häufig ausgemessen, aber dieses Drumherum auf der Strecke und der Detailgrad mit den ganzen Beschriftungen auf der Strecke, irgendwie sieht das nochmal deutlich besser aus als zum Beispiel früher im Project Gotham Racing 3, wo ja eben der Nürburgring auch drin war.
Wobei ja für mich immer noch das Highlight bei dem Spiel ist, was ich eigentlich sonst bei Rennspielen nicht mache. Also normalerweise bevorzuge ich eine Außenperspektive, aber Forza 4 ist dann tatsächlich so eins dieser wenigen Spiele, wo ich dann lieber aus dem Cockpit fahre, weil ich einfach dieses Cockpit unglaublich schön ausmodelliert finde. Und ich weiß nicht, da bekommt das Spiel, wäre sonst tatsächlich so, glaube ich, etwas langweilig, wenn man nicht aus dem Cockpit fahren würde. Empfinde ich zumindest jetzt in dem Fall so. Also dieses Gefühl zu haben, sich das alles angucken zu können, die ganzen Regler zu sehen, also halt Tachometer und so, das ist schön, dass das alles so schön ausmodelliert ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch reiner Cockpit-Fahrer, war ich aber auch schon bei Project Gotham. Macht mir am meisten Spaß, weil ich finde, dass gerade das Cockpit irgendwie das Auto dann beim Fahren auch nochmal definiert. Das sind halt dann nicht nur die schnöden Werte wie Straßenlage, Drift, Bremsen, Beschleunigung, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass jedes Auto anders ist. Und ich finde, das gibt einem eine Stoßstangenansicht oder Motorhaubenansicht eben nicht. Und das mochte ich schon früher in Spielen. Also egal, ich sag mal auch, deswegen gefallen mir zum Beispiel auch alte Flugzeugsimulatoren oder so ein Wing Commander von früher, die ersten Titel, besser als die späteren, wo dann meistens eben mehr Wert darauf gelegt worden ist, möglichst viel zu zeigen. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn ich dann in so einem Sportwagen sitze und eigentlich feststelle, eigentlich sehe ich die Strecke gar nicht aus dem Ding heraus. Das finde ich schon ganz witzig.
Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch MechWarrior ganz gerne gespielt habe. Und dann halt auch in diesem Cockpit zu sitzen und dann dieses futuristische Mech-Cockpit vor sich zu haben mit seinen tausenden von Anzeigen und Knöpfen. Ich weiß nicht, macht irgendwie so einen gewissen Reiz aus. Und wenn sowas dann auch noch detailverliebt gemacht wurde und schön ausmodelliert ist, dann gewinnt das einfach natürlich deutlich.
Ja, also die Optik ist super. Was totaler Schnickschnack ist und Pillepalle, finde ich, ist die Kinect-Steuerung. Also so einen großen Mist habe ich selten gesehen.
Oh, das ist schön, dass du jetzt Kinect hast. Ich hab's nicht, dann kannst du ja dazu wenigstens noch was
Ja,
erzählen.
also ich habe dieses Head-Tracking, was auch beworben worden ist, wo ich mir ja vorgestellt habe, das könnte cool sein, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass man eben, sag ich mal, sich da tatsächlich so im Cockpit umgucken kann, aber so funktioniert das nicht. Also der erfasst deinen Kopf, und wenn du den Kopf so ein bisschen schwenkst, dann veränderst du minimal die Perspektive in der Innenansicht von deinem Auto beim Fahren, aber das ist so wenig, das kann man sich auch schenken. Also irgendwie habe ich es dann auch wieder ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, bevor das dann nachher noch stört. Schalt es mal wieder aus. Was hingegen ganz witzig ist und was ja sogar ein Achievement gegeben hat, deswegen habe ich das ja auch gemacht, ist dann dieses Freifahren. Man kann das Spiel quasi nur mit ausgestreckten Händen nach vorne fahren, was dann aber ein extra so eine Art Fun-Spiel-Modus ist. Der Wagen gibt automatisch Gas und der Wagen lässt sich erstaunlich gut lenken. Was ich jetzt nicht so ganz einschätzen konnte bei den 2, 3 Runden, die ich gefahren bin, ist, ob die einem da nicht, ob da nicht so ein bisschen geschummelt wird. Denn ich sag mal,
Glaube ich eigentlich fast schon so, wie du es erzählst, dass du dann noch ein paar Hilfen dann dazu bekommst, damit das auch gut
ja,
spielbar ist,
aber
weil
so
sonst
macht
wird
es
das ja,
erstmal
glaube ich, eine
Spaß.
Heidenarbeit.
Also ich sag mal, für einen lustigen Abend, wo man Party macht und dann mal mit zwei Mann auch nochmal ein Rennen fahren möchte von der Couch aus. Doch, das funktioniert sehr gut und ich glaube, viel mehr soll der Modus auch nicht hergeben. Und diesen Auto-Vista-Modus kann man ebenfalls dann noch mit Kinect steuern. Okay, also ich fand es Schnickschnack brauche ich nicht. Was ich hingegen ganz witzig finde und was, sage ich mal, auch unabhängig von der sonstigen Kinect-Steuerung funktioniert, ist die Kinect-Spracheingabe. Ich kann also jederzeit in den Menüs sagen Xbox und dann ja eben die Optionspunkte, die auf dem Bildschirm stehen, und der versteht das auch. Also das, sage ich mal, ist auf jeden Fall ganz witzig, ist aber auch eher so eine Sache, wo man vielleicht mal andere, mit beeindrucken möchte. Wirklich benutzen tut man das wahrscheinlich nicht. Erste Frage von meiner Freundin war auch, musst du jetzt immer mit dem Gerät reden? Ich so, nee. Nur mal zum Ausprobieren. Also
Okay.
nervt die
Naja,
andere.
was da kann man ja sagen, es sind zumindest ein paar nette Ergänzungen. Ich meine, sich dafür Kinect zu kaufen, wäre natürlich blöd, aber wenn man es halt rumstehen hat, warum nicht? Dann kann man es halt eben mal machen, dann halt, um sich daran so ein bisschen zu erfreuen. Ist ja dann auf jeden Fall immer noch so ein kleiner Mehrwert, den man dann hat.
Ja, und sag ich mal, birgt die Hoffnung für Mass Effect 3, da soll man ja alle Dialoge über diese Kinect-Sprachsteuerung steuern können. Wenn das genauso gut funktioniert wie jetzt hier in den Menüs, doch, dann kann man sich darauf freuen.
Ja, ist ja schon mal schön zu wissen, dass das ja scheinbar funktioniert, dass es dich erkannt hat und das auch umzusetzen wusste. Also schon mal eine feine Sache.
Ja, Autoclubs kann man ja ebenfalls gründen. Da haben wir schon einen lustigen Club gegründet.
Ja, da hatte ich irgendwann auf einmal Post bekommen und da hieß es, ja, komm doch in unseren Club rein. Siehe da, da warst du.
Genau. Ja, hat auch den Vorteil, innerhalb des Clubs kann man seine Autos austauschen mit den anderen Spielern. Wenn man dann online fahren möchte, können alle denselben Wagen fahren. Man kann so ein paar Punkte sammeln, es gibt Ranglisten. Also für diejenigen, die viel online spielen möchten, ist das, glaube ich, eine ganz herrliche Sache.
Wäre eigentlich gerade noch eine Frage, hast du denn ein Auto, was du jetzt, ja, was du bevorzugt verwendest oder eine Automarke, die du bevorzugt verwendest bei dem Spiel?
Jetzt bei welchen Rennen meinst du jetzt so generell oder?
Ja, generell jetzt in Forza 4. Es gibt ja zum Beispiel auch Affinity, also man kann ja zu Automarken dann so ein Affinity-Level dann hochpushen. Die ersten vier bringen einen dann halt vergünstigte Upgrades. Bei Level 4 muss man für Upgrades des Autos nichts mehr bezahlen. Und danach kriegt man dann halt mal Geldboni ja zugesteckt. Und da
Ja.
habe ich ja zum Beispiel am Affinity Level merkt man dann halt zum Beispiel deutlich, dass ich halt Aston Martin als Marke doch sehr bevorzuge. Da habe ich es auf ein Affinity von 16 halt geschafft, wobei die anderen dann eher so bei 5, 6 dann rumkrebsen.
Ja, bei mir ist es so, dass ich Daimler auf jeden Fall auch als Affinitätsmarke habe. Und dann noch eine, boah, da habe ich den Namen schon wieder vergessen. Und zwar ist es so, dass du ja diese R-Autos dir nachher kaufen musst. Diese Rennen, also die höchsten Rennklassen heißen R1, R2 und R3 in dem Spiel. Und
Ja, stimmt.
das Problem bei diesen Rennklassen ist, dass da ein Auto mal schnell 1 Million bis 2 Millionen Credits kostet und man kriegt für ein Rennen vielleicht 10.000 Credits. Also da muss man echt lange sparen, wenn man sich die mal irgendwann verdienen will. Da gab es aber ein Auto, das gab es für 300.000 Credits. Das habe ich mir gekauft, ist eine deutsche Marke. Auch, und da habe ich dann quasi jetzt die höchste Affinitätsstufe drin von allen, was aber nur daran liegt, weil ich mir die anderen Autos jetzt nicht leisten konnte.
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, ich hätte den 300.000er nämlich auch gekauft, weil es einer der günstigeren war in der Klasse, weil ich brauchte einen in der Karriere mal.
Genau.
Und dann hatte ich mir den zugelegt, weil er dann auch recht preisgünstig war. Aber ich weiß es leider auch gerade nicht
Ja.
mehr, welcher es genau war.
Ich,
Aber ist auch
also,
nicht so
ich bin
schlimm.
jetzt nicht der Riesenauto-Fan, Rumpot oder irgendwie sowas. Ja, hat man so
Stimmt, Gumpert,
Gumpot,
Apollo
genau.
hieß der Wagen, glaube ich. Apollo
Ja.
irgendwas.
Also, als, ich sag mal, als Nicht-Autonarr kennt man die Marke nicht.
Naja, ich meine, das macht ja auch den Reiz irgendwo auch des Spiels aus, dass du dann die ganzen Autos fahren kannst, die du dir sonst A nicht leisten könntest und vor allen Dingen auch vom Unterhalt her und auch sowieso nie ausfahren könntest. Also, das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass du dann mal einfach dann diese ganzen
Klar,
Autos
aber
dann
ich
auch mal
finde, das
richtig.
führt diese Affinitätsgeschichte irgendwie ad absurdum, weil du ja letzten Endes gezwungen bist, einfach das Billigste zu kaufen, da bei diesen teuren Autos. Du hast ja zumindest am Anfang in der Karriere einfach nicht die Möglichkeit, einen anderen Wagen da zu nehmen. Und weil der sich so gut fährt, habe ich dann auch nie mehr gewechselt oder nochmal quasi Geld ausgelegt für einen anderen Wagen. Mittlerweile könnte ich mir wohl noch einen kaufen, aber da kaufe ich mir irgendwie lieber 10 andere Autos für.
Ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache. Man neigt dann, ist natürlich bei manchen Wagen schwierig dran zu kommen. Es gibt auch, glaube ich, ein Achievement, wenn man die 6 teuersten Autos gekauft hat. Aber ich möchte nicht wissen, wie lange man dafür spielen muss, um an die Geldsumme dann ranzukommen.
Ja, 10 Minuten, weil in dem Spiel gibt es ja einen Modus, wo man online gehen kann und dann seine Kreditkarte zückt und dann kann man
Ah.
sich Auto-Vouchers kaufen und man kriegt dann für ein oder zwei von diesen Vouchern, ja, ich sag mal, entweder so einen fetten Wagen oder ja, was man halt haben möchte, ne?
Stimmt ja, man kann auch mit richtigem Geld sich die Autos freischalten. Hatte ich jetzt in dem Moment nicht dran gedacht, hast du recht, aber ist eine Sache, da hätte ich jetzt eigentlich nicht so viel Spaß dran, dann sowas zu nutzen, weil dafür gibt es viel zu viele Autos, als dass ich jetzt irgendwie noch anfangen müsste, dann welche mit echtem Geld zu kaufen.
Ja,
Sehe ich jetzt eigentlich keine Veranlassung.
war auch gerade eher verurteilend gesagt. Also ich
Ja.
finde 280 Microsoft Points kostet, glaube ich, ein so ein Voucher und eben die dicken Autos brauchen sogar zwei, wenn ich das richtig gesehen habe. Also
Ach, ja, okay, dann, nee. Also das ist ja irgendwie rausgeschmissenes Geld. Also da kann man sich ja fast schon lieber noch irgendwie ein DLC zulegen, wo man dann ein Autopaket bekommt oder so. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie die preislich jetzt wiederum
ja, die
liegen.
liegen so bei circa 5, 6 €. Also das erste waren jetzt 560 Microsoft Points. Wobei es ja auch einen Season Pass für dieses Spiel gibt, wo man dann zumindest für ein Jahr alle Add-ons für 2400 Microsoft Points kauft und man spart wohl 33% im Vergleich zum Einzelkauf von diesen Spielen.
Stimmt, ist ja wie bei Gears of War gab es ja auch einen Season Pass.
Genau.
Haben sie das ja schon hat ein bisschen Wellen geschlagen und wurde dann aufgeschnappt. Ja, ich habe mir die, ich weiß gar nicht, hattest du dir auch diese Limited Edition
Ja,
gekauft?
genau.
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Limited Editions-Boni war oder ein Vorbesteller-Boni, aber es gab dann noch diesen Muscle Car DLC ja schon direkt dabei.
Richtig, und das ist die große Frechheit, weil wenn du dir für 2400 Punkte deinen Season Pass holst, gibt es ebenfalls ein Paket und rat mal welches?
Ah, sag bloß nicht den Muscle Car
Den Muscle Car
DLC.
Deal. Das heißt, wer sich die Special gekauft hat und den Season Pass, was ja vielleicht viele Riesenfans machen werden, die haben erstmal keinen Boni und das finde ich total blöd. Die haben zwar gesagt, ach, das ist uns jetzt auch mal aufgefallen, ach, wisst ihr was, dann bekommt ihr später irgendwas anderes Tolles noch oben drauf, aber ich finde das sehr schwach, also da hätte man irgendwie was anderes machen müssen.
Ja, da hätte man das etwas anders regeln müssen. Ja, die Limited Edition, muss ich aber auch gestehen, habe ich hauptsächlich deswegen gekauft, weil sie jetzt auch nicht großartig teuer war. Also,
Nö, war sie nicht.
die war im Endeffekt bei Amazon, habe ich sie für 55 gekauft. Was dann im Anbetracht dessen, dass man noch ein schönes kleines Buch dabei kriegt, mit schönen Bilderchen zu verschiedenen Autos und wirklich hochwertige Bilderchen. Also, das muss sagen, dieses kleine Büchlein macht doch schon was her. Und dann, ich muss gerade mal gucken, es war auch, meine ich, ja, es war auch ein Steelbook, was man dann kriegt. Steelbook mag ich eh. Insofern war das dann preislich eine ganz nette Geschichte.
Ja, vor allen Dingen, mittlerweile ist die wieder teurer. Also zwischendurch hatte ich die bei Amazon auch mal wieder für 69 gesehen, was wahrscheinlich so der offizielle Preis ist. Aktuell liegt sie bei 62,90.
Ah ja.
Ja, war mal ein echtes Startangebot. Da werden mal die Fans der ersten Stunde nicht abgezockt, sondern auch mal belohnt. Das finde ich
Das ist
okay.
schön, ja. Ja, gerade auch, weil Amazon ja diese schöne Tiefpreisgarantie hat. Wenn du vorbestellst, kriegst du es ja zum günstigsten Preis, der mal war.
Ja.
Von daher, also 55 war ein Top-Preis, also kann man nichts sagen.
Nee, also das lohnt sich. Wie gesagt, mehr Auto kriegt man momentan kaum. Und so insgesamt, ja, hatte ich bisher also wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Hat sich gelohnt und man ist auch sehr motiviert, da immer wieder nochmal zu fahren.
Ja, ich fahre gerne nebenbei, während ich Podcasts höre. Ich muss sagen, jetzt von der Musikseite her bin ich jetzt nicht unbedingt jetzt davon angetan, dann den Soundtrack jetzt oder Musik jetzt großartig von Forza 4 jetzt abspielen zu lassen. Ich habe dann sehr gerne, höre ich dann einfach einen Podcast nebenbei und fahre dann so gemütlich so ein paar Runden dann. Das finde ich irgendwie als sehr angenehm.
Ja, ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall Autorennspiele, die einen treibenderen Soundtrack haben. Aber wer vielleicht so ein bisschen Scooter mag, der kommt, glaube ich, auch bei Forza 4 auf seine Kosten. Also ich finde die Musik auf jeden Fall okay. Es gibt gute Titel, es gibt eher schlechtere in der Auswahl. Ist aber auf gar keinen Fall ein überragender Soundtrack. Aber wer so ein bisschen Elektromusik mag, ich glaube, der kommt auf seine Kosten. Was da, glaube ich, ganz fehlt, sind so Gitarrensounds à la Motorhead oder irgendwie sowas, was ja andere Spiele dann auch zu bieten haben im
Ja, in
Rennbereich.
der Hinsicht war zum Beispiel ja Project Gotham Racing, also Teil 3, ja ganz interessant, weil es extrem viele unterschiedliche Musikrichtungen angeboten
Ja,
hat,
zu jeder
wo man
Stadt
ja
die
sogar noch
passende.
einstellen konnte, was dann abgespielt werden soll, also welche Musikrichtungen man denn so haben möchte, zwischen denen es wechselte. Es hat dann rockige Musik gehabt, elektronische Musik, also es war echt schon krass, was die an Musik drin hatten.
Ja. Wobei, das ist ja das Schöne, man kann ja auch nach wie vor auf der Xbox seinen iPod anschließen und dann quasi seine eigene Musik auch ins Spiel in quasi mit reinholen, ne? Dann wird der Soundtrack ja ausgeblendet.
Ja, oh je. Ich höre jetzt auch schon wieder ich hatte mich letztens mit Maurice unterhalten, das kann ich auch mal kurz sagen. Ich hatte ja gegenüber Maurice ein bisschen gemeckert über Crysis 2, dann hatten wir einen Podcast gemacht, habe ich mich dann wieder ein bisschen positiver geäußert, jetzt hatte ich über Forza 4 gemeckert. Jetzt würde er mir wahrscheinlich wieder vorhalten, dass ich mich viel zu positiv geäußert hätte, ich höre das schon.
Ja, aber ich finde, an sich gibt's da nicht viel zu meckern bei dem Spiel. Welche Kritikpunkte hast du denn im Vorfeld, die du jetzt noch nicht so ausgeführt hast?
Mein Kritikpunkt, aber das hatte ich ja eigentlich schon angemerkt, dass sich das Spiel, wenn man es zu lange spielt, dadurch zieht, dass ich halt die Strecken zu abwechslungsarm finde und sie sich nach einer Zeit dann halt einfach wiederholen. Und das ist halt so mein Kritikpunkt. Ich spiele es jetzt halt in geringeren Dosen, also immer mal ein paar Strecken, und dann kann man das eigentlich sehr, sehr gut und angenehm spielen.
Ja, also mein großer Kritikpunkt ist, dass nach 3 oder 4 Stunden mir immer tierisch anfangen, die Augen zu brennen. Was daran liegt, dass man irgendwie beim Autorennen, also ich zumindest, vergesse mit den Augen zu klimpern. Man guckt da so verbissen auf den Bildschirm und ich glaube, das führt immer dann zu einer leichten Augenreizung. Also ich dosiere es mittlerweile auch nach der Anfangseuphorie eher so, dass man einmal 1 Stunde oder 2 Stunden fährt und nicht mehr so lange am Stück.
Ja,
Aber da kann
finde
das
ich.
Spiel ja nichts für.
Nö, grundsätzlich nicht. Nö, auf keinen Fall. Ich meine, das muss man natürlich immer von sich ein bisschen auch abhängig machen. Klar. Nö, sonst, jetzt bin ich gerade schon am Überlegen. Wir haben jetzt ziemlich viel abgegrast gerade, worüber wir noch jetzt gerade reden könnten.
Ja, Online-Modus. Ich sag mal, da haben wir jetzt noch
Ja.
gar nicht so viel drüber geredet.
Rivalenmodus. Stimmt, du hattest Rivalenmodus erwähnt. Dann sag doch mal was dazu.
Ja, also der Rivalen-Modus ist, na, ich würde es mal den Singleplayer-Modus im Online-Modus betiteln. Und zwar, das ist nämlich ziemlich cool. Da fährt jeder für sich bestimmte Strecken und hinterlässt eine Ghost-Spur, die dann wiederum von den Freunden geschlagen werden kann. Und dann kriegt man dann auch in-game so Nachrichten, ah, da hat gerade hier der Andreas seine Bestzeit geschlagen. Willst du die nicht auch nochmal toppen? Das ist ganz cool, weil die Auswahl da relativ groß ist, auch an den Strecken, die da zu fahren sind. Und da gibt es dann auch Wettbewerbe auf Monatsbasis und ich glaube auch noch mit teilweise längerer Zeit. Insofern, ja, hat man da immer die Möglichkeit, gegen seine Freunde zu fahren und das, obwohl die gerade gar nicht online sind. Denn häufig ist ja das Problem, zumindest bei uns, dass zwar jeder viel spielt, aber nicht zu den gleichen Zeiten, dann auch nicht immer so kann, dass man sich da wirklich mal für 2, 3 Stunden verabredet an einem Abend. Und so hat man da so ein Mischkonstrukt aus Online- und Offline-Fahren.
Ja, man tauscht halt schön Bestzeiten aus. Und das Schöne beim Rivalenmodus ist ja dann auch, dass man sehr schön einstellen kann, diese Strecke muss jetzt mit dem Wagen gefahren werden unter den Voraussetzungen oder der weiteren, dass man da auch jetzt mit gleichen Bedingungen noch irgendwie fährt, damit es auch eine vergleichbare Zeit auch im Endeffekt gibt.
Ja, aber wie
Und
gesagt, man sieht ja nicht nur die Bestzeiten, die man austauscht, sondern man hat ja tatsächlich auf der Strecke dann auch den anderen Wagen drauf. Man kann sich zwar nicht
ja.
rammen oder sowas, aber man sieht den anderen halt so als Ghost.
Genau. Also das ist eine Sache, die finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Vor allen Dingen wegen der Thematik, die du gerade angesprochen hast, dass man halt nicht immer zugleich dann an der Xbox ist oder dann auch dann in dem Moment dann auch gleichzeitig dann die Lust hat, dann jetzt Rennen zu fahren. Da ist so eine Kompromisslösung, dass man halt reingeht und man sieht, oh, der hat da gerade meine Zeit geschlagen, ah komm, da hast du jetzt Bock drauf, da setzt du dich jetzt nochmal dran und versuchst das. Immer eine feine Sache.
Ja, und dann bei den Online-Rennen selber, da hatte ich bisher so einen Modus ausprobiert, wo man einfach die Wagenklasse vorgibt, die Strecke wird ausgesucht und dann kann man dann, ja, jeder mit seinem eigenen Wagen quasi darauf fahren. Es gibt aber auch einen Spielmodus, den ich ganz interessant finde, wo quasi Wagen und Strecke dann per Zufall ausgewählt werden, wo dann noch alle mit dem gleichen Auto fahren. Das ist auch ganz nett. Da hat mir ein Bekannter davon erzählt, den habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
Ah ja, okay. Ja, habe ich auch noch nicht gemacht. Müsste man sich dann mal bei Gelegenheit mal zu Gemüte führen.
Ansonsten hat man bei den Online-Rennen, sage ich mal, immer das Problem natürlich, dass Rempeln in der Regel möglich ist und da gewinnt dann oftmals, sage ich mal, nicht der bessere Fahrer, sondern der, der die Kurve quasi am aggressivsten nimmt, ne, gerade beim Start.
Ja, ich bin ja einer der Fiesen, die es gerne ausnutzen, wenn ich sehe, der andere fährt vor mir in die Kurve, dann gebe ich nochmal extra Gas und ich weiß zwar, es würde mich aus der Kurve rausschleudern, aber ich lasse mich praktisch wie, benutze ihn so als Kissen und lasse mich einfach gegen ihn so ein bisschen dodgen und fahre dann innen weg.
Ja, man nennt es liebevoll anlehnen,
Ja,
ne?
genau.
Ja.
Aber damit kann man auch auf die Nase fallen, das kann auch schief gehen, also von daher.
Ja, ist immer Risiko und Hauruck. Andererseits, wer zuerst in die Kurve reinfährt, das ist halt Bestandteil des Spiels, der weiß Bescheid, dass er da auch angerempelt werden kann, ne?
Ja, das stimmt allerdings.
Das ist halt so bei Online-Rennspielen. Ja. Ansonsten, es gibt, glaube ich, an die 10 Online-Modi, zumindest zum Auswählen. Wie groß da jetzt die Unterschiede sind, weiß ich auch nicht, weil ich die noch nicht alle ausprobiert habe. Aber es ist auf jeden Fall zum Entdecken reichlich gegeben, also mehr als ich wahrscheinlich auch ausschöpfen werde bei dem Spiel.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nie an den Punkt kommen werde, dass ich alle Wagen besitzen werde oder da wirklich extrem hohe Prozentzahl stehen haben wird. Also dafür ist es einfach zu heftig vom Umfang her. Was aber nicht schlimm ist, man kann sich ja dann seine paar Autos, die man mag, rauspicken und wo man das Geld für hat und dann in die Rennen nur gezielt die Strecken fahren, an denen man den meisten Spaß hat. Und das ist ja dann auch in Ordnung.
Ich sag mal so, aus Platzgründen, aber auch aus Bequemlichkeitsgründen bin ich auch so ein Pad-Fahrer. So dass ich mal ein Lenkrad besessen habe, liegt jetzt schon Jahre zurück. Wie sieht's bei dir aus? Fährst du mit Pad oder mit Lenkrad?
Lenkrad habe ich tatsächlich nie gehabt. Es gab mal eine Zeit, wo ich noch gern halt auf dem PC gespielt habe und dann, das war noch zu Zeiten, wo ich Death Cars und sowas gespielt habe, wem das ein Begriff ist, halt ein futuristischer Racer, dann, wo man sich dann halt auch ein bisschen abschießen konnte und sagen wir, es geht ein ganz klein bisschen in die Richtung von Extreme G3, wo ich immer von am Schwärmen bin. Das habe ich mit einem Joystick gespielt. Aber tatsächlich mit Lenkrad habe ich jetzt so zu Hause halt nie gehabt zum Spielen. Ich habe zwar hier und da mal ein Lenkrad gehabt, womit ich mal ein bisschen rumprobieren konnte, aber ich habe halt nie eins gehabt, was auch so ein bisschen natürlich Platz geschuldet ist und dann auch immer der Überlegung, soll ich mir jetzt für ein, zwei Titel, die ich jetzt wirklich mit dem Lenkrad spielen wollen würde, das dann extra zulegen?
Ja, vor
Das
allen Dingen,
sind
ich finde immer, sich auf die Couch zu setzen mit einem Lenkrad, ja, ist auch irgendwo halbherzig, weil die Sitzposition dann trotzdem ja ganz anders ist als in einem Sportwagen. Ein
Ja.
Bekannter hat jetzt sich die Luxusvariante da selber quasi gebaut. Der hat sich so einen Recaro Sportsitz besorgt, zumindest irgendwie sowas ähnliches. So ein selbst geschweißtes Stahlgestänge, wo der sein Lenkrad dran anbringt und unten die Fußpedale und ja, das ist zwar, weiß ich nicht, 2 Meter lang oder 1,5 Meter lang, steht mitten im Wohnzimmer, aber extrem cool. Also
Es ist, was ich dann gerne dann, wenn man das auf Messen sieht, auf Messen macht man das ja gerne, dass man halt so einen Rennsitz hat. Und hier auf der Gamescom zum Beispiel, du kannst dich so richtig schön in den Rennsitz rein und hast dann vor dir den Bildschirm, hast ein Lenkrad da, sitzt wie in so einer Art kleinen Kabine drin. Da denke ich mir, wenn du den Platz hättest und das nötige Kleingeld dann auch zur Hand hast, dann hättest du natürlich sowas schon gerne. Aber ja, entscheidender Faktor ist natürlich auch den Platz dann natürlich zu erübrigen.
Ja. Also auf der Gamescom lief Forza 3, also der Vorgänger, auch über drei Xboxen und drei Bildschirme verteilt. Das sah auch ziemlich fett aus. Da hat man dann einen vorne in der Mitte, so ein Plasma, und dann links und rechts leicht angewinkelt auch noch einen. Ich weiß gar nicht, ob das der vierte Teil jetzt noch anbietet. Die wenigsten werden ja auch drei gleich große Fernseher zu Hause haben, drei Xboxen und drei Spiele, um das Ganze auszuprobieren. Aber auf der Messe hat das auch ordentlich Spaß gemacht.
Ja, so als Show-Effekt ist das natürlich absolut grandios. So zu Hause wird man sowas nicht haben, aber für so eine Messe oder so, für so eine Veranstaltung ist das natürlich absolut geil.
Also da kann man noch ordentlich tricksen. Ja gut, 3D weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe ja keinen 3D-Fernseher, insofern.
Nee, habe ich auch nicht. Bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan von, dass ich das unbedingt haben müsste. Von daher, ich habe auch so ein bisschen auch das Problem, wenn ich zu lange solche 3D-Sachen gucke, auch im Kino, dann bekomme ich sehr schnell, meine Augen fangen an zu tränen und ich habe da nicht lange Spaß dran, bekomme ich immer Kopfschmerzen und bin ich jetzt nicht so ein großer Freund von.
Nee, die Augen brennen ja schon so nach einiger Zeit. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten, ja, es werden auf jeden Fall noch viele lustige Autopakete kommen. Das lässt der Season Pass vermuten. Also für Nachschub ist gesorgt. Ich habe mir gestern dann auch noch nicht die Autobild, die Computerbild, Spiele gekauft. Eine Zeitung, die ich eigentlich sonst nie kaufe. Aber da war ein einzelner, limitierter, Mini Cooper Clubman drin. Da dachte ich mir, komm, den Code musst du haben.
Ah, okay.
Schon
Ja gut, die
eingelöst.
Zeitschrift ist jetzt auch nicht unbedingt die teuerste, meine ich. Also
Ja,
von
das
daher.
ist natürlich die Sache. Der war natürlich nur in der Gold-Edition der Zeitung drin. Haben die ganz geschickt gemacht. Und dann,
Ah.
ja. Aber das ist eine andere
Da haben sie ja
Geschichte.
dann über den Trick ja noch Abnehmer finden können.
Ja, vor allen Dingen, ich hätte das nie gesehen, wenn die nicht irgendwie auf Xbox Live da Werbung für gemacht hätten. Das.
Sehr gemein,
Ja,
sehr
sehr
gemein so.
gemein, aber gut. Wenn man schon nicht das aktuelle Autopaket gekauft hat, habe ich jetzt erstmal den Wagen geholt. Ja, also für den Season Pass konnte ich mich bisher nicht so wirklich begeistern. Ich finde, der ist relativ teuer, trotz alledem mit 2400 Punkten. Und irgendwo denke ich mir immer, wenn man wirklich begeistert ist von so einem Spiel und dann über Monate tatsächlich da am Ball bleibt, dann stört mich dann auch in 6 Monaten nicht, wenn ich dann nochmal 5 € für ein Spiel auslege. Die Wahrscheinlichkeit bei mir ist viel größer, dass ich da heute so begeistert bin wie jetzt und dann in 3 Monaten interessiert mich das nicht mehr. So brennend heiß, und dann hat man dann immer noch, ich sag mal, 12 € vorbezahlt oder 15, und dann lädt man dann nachher nur noch die Autos runter, wenn man die bezahlt hat, also irgendwie.
Und dann ist dann fraglich, ob du dann wirklich alle auch auskosten wirst oder
Ja.
fahren wirst. Dann, ja, also da würde ich dann auch nicht, also wäre ich jetzt nicht so ein großer Freund von. Vor allen Dingen weißt du ja auch nicht, was du genau bekommst. Das ist ja auch die Sache bei den ganzen Season Pass ja auch, dass sie nicht unbedingt schon im Vorfeld sagen, es wird die und die Anzahl an Autopaketen geben mit der Stückzahl oder Streckenpaket oder so. Du weißt es ja nicht so richtig, was genau du jetzt dafür ja bekommst, ne?
Nee, zumal eben dieses Versprechen 33% Ersparnis ja total ja, nichts aussagend ist, weil man könnte ja einfach das letzte Paket so teuer machen, theoretisch, dass einfach dieser Rabatt dann automatisch zustande kommt, ne?
Ja. Und dann hast du dann irgendwann die Problematik, dann gibt's irgendein Sale und dann sind in der Woche mal die DLCs, werden die rausgehauen zum Hammerpreis und dann war es das mit der Ersparnis oder so.
Ja, also
Muss man
das
natürlich auch dann
ist
für sich überlegen.
wirklich die berühmte Katze im Sack, die man da kauft. Man muss mal sehen. Also grundsätzlich finde ich halt so einen Season Pass ganz nett. Da muss aber erstmal irgendwie Erfahrung gesammelt werden. Was ist da drin? Was bekommt man da? Und ja, ist es das Geld quasi wert, was man da bezahlt? Denn 2400 Punkte ist ja nun mal kein Pappenstiel.
Nee, also ich merke das ja schon bei den 1200, die so manches Arcade-Game oder teilweise jetzt auch DLCs kosten. Wenn die so bei der 1200 Summe liegen, dann gucke ich doch schon sehr genau hin, was ist das, was bekomme ich da. So bei den 800ern schlage ich doch eher mal zu. Weil bei 1200 fange ich doch schon an, sehr genau zu gucken, was kriege ich denn da wirklich auch für.
Ja, das ist halt, da dann etwas über den berühmten Taschengeldpreis. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe alles gesagt zu Forza, was ich sagen wollte. Wie sieht's bei dir aus?
Ich meine, ich hätte alles abgehakt. Ich könnte jetzt natürlich noch mal ein bisschen schwärmen von Extreme G3, dass ich gerne einen Nachfolger
Nö.
hätte. Alleine auch nur, um Maurice zu ärgern. nee, aber sonst, Forza 4 würde ich sagen, haben wir so gut wie es geht irgendwie abgearbeitet. Wenn irgendjemandem das zu kurz war, kann er sich ja in den Kommentaren noch austoben, würde ich sagen.
Kommentare bieten immer noch Platz für mehr und für Diskussionen. Jo, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Ja, wir können, oder ich kann ja ruhig schon mal verraten, ich habe es auch irgendwo schon geschrieben, das heißt, wer aufmerksam war und auch bei Facebook mal ab und zu reingeguckt hat oder so, hat es eh schon aufgeschnappt und ich habe es auch schon öfter gesagt, ich wollte immer einen Batman Arkham City Podcast machen und wenn es klappt, wird er nach diesem hier kommen. Ich gebe kein festes Versprechen ab, aber sollte alles gut gehen, wird er dann auch nach diesem hier kommen. Und was wir auch schon mal vor etlichen Folgen angekündigt haben, irgendwann gibt es natürlich auch den Skyrim-Podcast.
Ich glaube auch, das komplette Team hat sich das Spiel vorbestellt und
Ja.
ist eigentlich so noch eine Frage der Zeit, bis man dann so weit reingespielt hat, dass man da mal vernünftig was zu sagen kann.
Ja, du weißt es ja noch gar nicht im Jukebox-Podcast. Gibt es dann auch als kleinen Rausschmeißer dann auch Musik aus Skyrim. So als kleine Einstimmung wird dann oder ist jetzt dann praktisch am 11.11. dann halt gelaufen. Also da sind wir schon ganz heiß
Ja,
drauf.
also ich meine, allein die Werbekampagne, die ja zu dem Spiel momentan abgefeiert wird, ist ja außergewöhnlich. Im Fernsehen habe ich jetzt quasi ja auch schon diesen Film gesehen, den die extra gedreht haben, zumindest in gekürzter Form. Im Internet kann man ja diesen Film mit den realen Darstellern in Gesamtlänge sehen, aber selbst irgendwie auf ProSieben zwischen den Wii-Folgen haben die da so ein bisschen Werbung für gemacht und das sieht einfach fett aus. Ich will gar nicht wissen, was der Werbefilm da gekostet hat.
Ja, also ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Ich meine, nach Morrowind und Oblivion, die ich beide unendlich verschlungen habe, ja, ich muss es einfach haben. Das geht jetzt langsam nicht mehr anders.
Und ich bin mehr als froh, der Special Edition widerstanden zu haben. Ich habe mir auf der Seite spieletipps.de das Uff-Ruppe-Video mit Joachim Hesse angeguckt. Und der Drache ist exakt so scheiße billig von der Machart, wie ich es erwartet habe.
Echt?
Ja, aber hallo. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich nach der Duke Nukem-Statue da erstmal geheilt war. Gerade wenn man lange Zeit die Warhammer-Figuren gesammelt hat, hat man ja doch ganz andere Ansprüche an hochwertige Figuren und weiß eigentlich auch, was man für viel Geld machen kann und was sie einem da für 150 Euro angeboten haben. Jetzt weiß ich nicht, finde ich sehr minderwertig.
Ich bin bei dem Preis ja auch zurückgeschreckt. Also ich hätte, wenn es so um die 90, 100 gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch eher drüber nachgedacht. Aber dadurch, dass sie so extrem drüber geschossen waren, dachte ich mir schon, wart's erst mal ab, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass es vielleicht dann noch groß ist. Aber gerade nach dem Reinfall von zum Beispiel der Balls of Steel Edition, die ja an einigen Punkten doch sehr gekränkt hat, ist, naja.
Ja, also ich finde einfach, da ist in dieser Special ist ja dieses richtig dicke Artbook drin. Das hat bestimmt einen Wert, sagen wir mal, von 20 Euro, wenn man irgendwo dicke Artbooks kauft, die kosten genauso viel. Plus dem Basisspiel für 50 Euro ist man dann bei 70. Und ja, das heißt, eigentlich wären da an die 80 Euro für eine Figur, aber die Figur hat für mich jetzt höchstens den Wert von 30 Euro, wie so eine Todd McFarlane Actionfigur, also so von der Machart her ist die, also die ist nicht schlecht, hat auch Details, aber ist bei weitem halt nicht so detailliert wie irgendeine Figur, die man für 80 Euro wahrscheinlich erstellen könnte. Also da streichen die sich schön den Rest selber ein. Das, ja, bitte nicht mit meinem Geld.
Nee, ich glaube, dann können wir ganz froh sein, die normale Edition
Genau.
vorbestellt zu haben. Und wir kriegen dann noch eine schöne Karte dabei und
Ja,
so.
die
Das ist
sieht
doch auch
sehr
was.
schick aus. Die war in dem Video auch zu sehen. Die ist auf so Pergamentpapier. Doch, das ist ein Highlight.
Ja, die haben wir auf jeden Fall ja auch dabei, ohne
Genau.
groß Aufpreis. Das ist doch wunderbar.
Und keinen großen Staubfänger. Der Karton ist nämlich auch gigantisch von dieser Special. Der schlägt so in die Größenordnung von so einem Halo-Karton. Also Halo 3 mit Helm.
Na gut, dann haben wir noch Platz für. Ich habe heute ja die Bilder gesehen zur Diablo 3 Edition mit auch noch so einem großen Kopf dabei und wieder so einem speziell designten USB-Stick und sowas. Das wird mit Sicherheit auch eine dicke Box.
Genau, ich hatte ja das BlizzCon-Ticket, ein bisschen off-topic jetzt, seitdem habe ich auch nicht mehr gepodcastet, fällt mir gerade auf, aber das war auch sehr schick, also auf der BlizzCon haben die einiges gezeigt zu Diablo und so, vielleicht kann man da irgendwann auch nochmal anpassen, einen Podcast zu machen.
Würde mich freuen, also Diablo 3 steht auf meiner Liste. Ich meine, ich habe Teil 1 gespielt, lange, 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 Teil 2 gespielt, Teil 2 auch extrem. Also da habe ich auch auf allen drei Schwierigkeitsgraden mich ausgetobt und alles durchgemacht. Und ja, also der dritte Teil ist auf jeden Fall fest eingeplant. Ein Kumpel habe ich das auch schon schmackhaft gemacht, dass wir das spielen müssen. Und ich denke, bei dir ist er mit Sicherheit auch auf der To-Do-Liste. Da kann man sich ja mal auch in
Außer
Zukunft
Frage,
was
ja. Also
mitmachen.
da habe ich sogar vor, richtig Zeit zu investieren. Mal gucken. Ich hatte das letzte Diablo nur einmal durchgespielt, aber da wäre ich jetzt auch schon motiviert, vielleicht mal dann auch die Schwierigkeitsgrade anzugehen, weil man das Spiel ja dann doch mittlerweile sehr schön in Gruppen spielen kann online. Das war bei Diablo 2 noch so ein bisschen umständlicher und da haben sie jetzt auch noch mal ein bisschen was am Handling gemacht. Mal gucken, wie viel
Jo.
Zeit dann da tatsächlich am Ende hängen bleibt. Ja,
Ja, wunderbar.
dann haben wir es soweit. Ja, dann sage ich einfach mal bis demnächst und wir hören voneinander. Ciao, euer Thomas.
Genau, macht es gut. Ich bin Andreas und tschüss.